Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jens Jessen, Autor im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit. Willkommen im Funkhaus, oder ich verorte das noch mal ein bisschen genauer. Willkommen in der Besenkammer, lieber Herr Jessen.
Ja, na, ich freue mich. Guten Tag, ja.
Besenkammer ist das liebevolle Wort, muss ich dazu sagen, dass Jens Jessen für unser kleines Okay, muss ich zugeben, fensterloses Studio gefunden hat. Nicht, dass Sie sich wundern, meine Damen und Herren, aber wir tun ja gerade alles, um Omikron ein Schnippchen zu schlagen. Also, Jens Jessen bei mir, aber auf sichere Distanz. Wir schauen auf die Themen dieses Dienstags. Es ist der 25. Januar und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, Herr Jessen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Januar hört überhaupt nicht auf. Und dann habe ich gedacht, bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz, wenn Sie schon so wenig beschlossen haben, eins hätten Sie ja beschließen können, dass der Januar vorzeitig endet.
Ja, das wäre eine Idee gewesen. Aber vielleicht soll der lange Januar das werden, was Historiker das lange 19. Jahrhundert genannt haben.
Okay.
Nein, das stimmt, die Parallele stimmt natürlich überhaupt nicht, denn man nannte das 19. Jahrhundert lang, weil es so ereignisreich war. Und das kann man ja von unserem Januar eigentlich nicht sagen. Er besteht nur aus Reprisen.
Ja, ereignisreich und ergebnisarm, würde ich auch nochmal ergänzen mit Blick auf diese Ministerpräsidentenkonferenz, die gleich unser Thema sein soll. Also was da alles nicht beschlossen wurde, auch darüber werden wir hier sprechen. Erstmal schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Da hallt nach, was die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz beschlossen haben. Oder eben auch nicht. Es gab eigentlich nichts wirklich Neues. Und in den Worten des Bundeskanzlers klingt das so.
Insgesamt gilt also Kurs halten, was das vorsichtig bleiben im Hinblick auf Kontakte betrifft. Kurs halten auch, was Impfen und Boostern betrifft. Dann haben wir eine gute Chance, durch diese schwierige Gesundheitskrise weiter gut durchzukommen.
Kurs halten, lieber Jens Jessen, klingt, wenn man will, selbstbewusst, könnte aber auch einfach Ausdruck von Hilflosigkeit sein.
Das ist es sicher. Zunächst, als er sagte, Kurs halten, habe ich gedacht, welcher Kurs eigentlich jetzt genau? Beziehungsweise wird das Schiff überhaupt gesteuert? Aber wenn man jetzt versucht, gerecht zu sein, muss man auch sagen, so viel ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
Das sagen wir aber natürlich auch schon relativ lange. Ne? Also so viel ist nicht möglich.
Na, es gibt eine Sache, die möglich wäre und die ich persönlich auch für fast zwingend halte. Und das wäre tatsächlich eine Impfpflicht zu beschließen. Denn auch wenn das Impfen, wie ja manchmal dann missvergnügt gesagt wird, den Virus nicht aufhält, so ist es doch so, dass man dann wesentlich weniger gefährdet ist. Das ist einfach so.
Ja, und wenn wir da beim Stichwort Kurs halten sind, da gab es ja die klare Ansage des noch nicht Kapitäns im November, Olaf Scholz, bevor er dann zum Kanzler gewählt wurde im Bundestag, der gesagt hat, ja, die wird kommen Ende Februar, Anfang März. Jetzt haben wir morgen immerhin die Orientierungsdebatte, aber eigentlich, wenn man sich das anschaut, ja eigentlich größere Desorientierung als noch vor, sagen wir, 3-4 Wochen.
Ja, man weiß überhaupt nicht, worauf eigentlich genau Rücksicht genommen werden soll. Will man tatsächlich auf die Befindlichkeit der Impfgegner Rücksicht nehmen? Ich weiß es nicht. Oder hat man, ja. Also es stehen auch keine Wahlen bevor, ich weiß es nicht.
Na, ich glaube, es gibt natürlich schon ein berechtigtes Zögern, weil man auf einmal feststellt, dass die Omikron-Variante doch nochmal andere Parameter mit sich bringt. Also erstens dieser wunderbare Gedanke, durch die Impfung schütze ich nicht nur mich, sondern auch andere, indem ich die Ansteckung verhindere anderer. Leider geht das ja nicht so ganz auf und angesichts der Tatsache, dass ja jetzt gerade hunderttausende Menschen sich diese Krankheit holen, dass natürlich das Fragezeichen größer wird, brauchen wir sie eigentlich noch?
Ja, aber sie ist ja auch nichts extra Schlimmes. Sie ist nur für die Wirrköpfe und die neuen Abergläubischen was Schreckliches. Aber das hätte ja geradezu einen Zusatznutzen, dann Impfpflicht zu verkünden, um zu sagen, wir geben nichts auf den Bullshit in euren Köpfen. Das hätte ja sozusagen einen pädagogischen Zusatznutzen geradezu.
Also Sie reden gerade so ein bisschen wie Hendrik Wüst, der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der ja auch am Sonntagabend bei Anne Will gesagt hat, letztendlich ist die Impfpflicht vor allem wichtig für diejenigen, die schon geimpft sind, damit die sehen, dass wir es ernst meinen, auch mit den anderen. Wofür relativ viel Kritik auch abbekommen hat, so nach dem Motto, dann hat das ja wirklich mittlerweile vor allem Selbstzweckcharakter. Aber lassen wir das mal dahingestellt, die Debatte, die Eröffnungsdebatte, Orientierungsdebatte wird ja morgen stattfinden. Da wird man ja sehen, in welche Richtung das geht. Zeichnet sich ja nach wie vor tendenziell eher eine Mehrheit dafür ab. Aber nochmal zu der Gesamtstrategie und der Gesamtfrage, in der wir jetzt stehen. Ich glaube, das war gestern auch so unentschlossen, weil es da im Prinzip zwei Pole gibt in der Debatte mittlerweile. Es gibt die, die nach wie vor eigentlich eine Eindämmungspolitik betreiben wollen. Also die sagen, ja, wir müssen Infektionen vermeiden, so gut es geht mit allen möglichen Maßnahmen. Und dann gibt es mittlerweile doch die andere Idee, die sagt, wir sind eigentlich mit den Mitteln der politischen Steuerung am Ende. Das heißt, wir müssen diese Krankheit in die Hände der Bevölkerung geben mit einem Stück weit Eigenverantwortung.
Ja, kann sein. Kann sogar sein, dass das der richtige Weg ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, eben, was man ganz ursprünglich mal gesagt hat und zu Recht zur Maxime des Handelns gemacht hat, dass es letztlich nicht darum geht, Ansteckungen und Ausbreitung zu verhindern, sondern das Volllaufen der Krankenhausstationen. Und dagegen hilft nun das Impfen sehr wohl. Auch bei einer weiteren und nicht mehr kontrollierbaren Ausbreitung von Omikron. Mhm. Nach wie vor liegen auf den Krankenhäusern und namentlich auf den Intensivstationen im Wesentlichen Ungeimpfte. Natürlich sagt man manchmal ja und dann sind ein paar Geimpfte auch dabei. Sicher, aber das ist statistisch nicht relevant.
Das ist wahr und insofern ist es auch nach wie vor sinnvoll und gut und das war wahrscheinlich auch eine der neuen Erkenntnisse, zumindest auf bildlicher Ebene, auch dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Das Impfen ist richtig und wichtig und bitte alle sollten das tun, die es noch nicht getan haben und sich boostern lassen. Gibt ja jetzt ein schickes neues Plakat dazu. Ich habe ja übrigens was gelernt hier als Berliner und auch Vater zweier Töchter, die zur Schule gehen, dass zumindest hier von Schulseite jetzt eine gewisse Kapitulation stattgefunden hat, dass man gesagt hat, okay, wir lassen das mit der Nachverfolgung bei Kontaktpersonen. Es gibt auch keine Quarantäne mehr. Und ich habe mich da auch an dieser Stelle wieder gefragt, ist das die Kapitulation oder ist das, und das wäre die positive Lesart, das Ausbuchstabieren des Satzes mit der Pandemie leben?
Ja, also in Hamburg ist es einfach so, dass die eben damit befassten Behörden die Kontaktnachverfolgung nicht mehr bewältigen.
Ja.
Da ist sogar, ähnlich hier in Berlin, sogar eine recht unangenehme Situation für die Polizei entstanden, die Kneipen und Kneipenwirte kontrolliert und ein Bußgeld verhängen muss, wenn die Lukas-App nicht verwendet wurde, die aber in Wahrheit behördlicherseits nicht mehr ausgewertet wird. Also das ist natürlich, sowas ist natürlich nicht richtig gut. Und da wäre es besser zu sagen tatsächlich, also Kinder, es ist, die Zahlen sind zu hoch, wir können das nicht mehr. Wir beschränken uns ganz auf die andere Seite, nämlich auf die der Gesundheitsvorsorge und des Impfens.
Wir sind in jedem Fall im Bereich der Inkonsequenzen. Wahrscheinlich können wir das festhalten. Ich habe übrigens was Interessantes, Neues gelernt durch die Kommunikation der Schulbehörden. SUS, können Sie sich vorstellen, was das ist? SUS, SUS.
SUS, nicht Susi.
Nee, SUS. Ich verrate es mal. Das ist die Abkürzung für Schülerinnen und Schüler. In all diesen Dokumenten steht einfach nur noch SUS. Und ich habe lange gerätselt, was will uns die Schulverwaltung damit sagen? Also, SUS. Jens Jessen hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf die Debatten dieses Tages. Freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Hu, sage ich jetzt an dieser Stelle mal, Hörerinnen und Hörer.
Ja, und wir sind die Ruhr, die Redakteure und Redakteurinnen.
Es ist eine dieser schrecklichen Taten, die gestern bei vielen als Eilmeldung auf dem Handy gelandet sein dürfte. Der Amoklauf von Heidelberg. Was wir heute wissen, ein 18-jähriger Student hat mit einer Schrotflinte an seiner Universität eine Frau erschossen, drei weitere Studierende verletzt und sich dann selbst erschossen. 18 Jahre alt, keine Vorstrafen, keinerlei polizeiliche Informationen über den Mann. Er soll selbst gegenüber seinem Vater die Tat per WhatsApp angekündigt haben mit den Worten, dass Leute jetzt bestraft werden müssen. Das alles wissen wir heute, aber kurz nach den ersten Meldungen gab es natürlich schon eine Unmenge an Tweets, an Kommentaren, vermeintlichen Informationen auf Social Media. Sehr zum Ärger auch der Polizei und weil das einmal mehr nicht ganz unproblematisch ist und war, nehmen wir dieses Thema hier auf mit meinem heutigen Gast Jens Jessen, Autor im Feuilleton der Zeit und mit meiner Kollegin Heike Bredol, die sich das nämlich genauer angeschaut hat heute im Deutschlandfunk Kultur. Vielleicht, um das mal zu verstehen, Heike, womit musste sich die Polizei denn da so rumschlagen?
Ja, in den sozialen, in Anführungszeichen, Medien wurden gestern sehr viele falsche Informationen verbreitet, wie eigentlich immer bei solchen Ereignissen. Bei Twitter zum Beispiel unter dem Hashtag Heidelberg gab es neben der üblichen Anteilnahme und den Beileidsbekundungen unzählige unangemessene Kommentare. Einmal die Kategorie schlechte Satire, würde ich es jetzt mal nennen, mit politischer Botschaft. Also zum Beispiel wurde häufig die Frage gestellt, ob der Täter eine Maske getragen hat oder ob er geimpft gewesen sei. Dann gab es Rassisten, die behauptet haben, dass der Täter ein Islamist ist, Kritiker der Corona-Maßnahmen, die die Frage aufgeworfen haben, ob es an dem Druck durch die Corona-Maßnahmen liegt, ob der Täter deshalb diese Tat begangen hat. Und dann gab es auch jede Menge Falschinformationen, die natürlich für viel Angst und Unruhe gesorgt haben, zum Beispiel unter anderem, dass der Täter weiter unterwegs ist und möglicherweise weitere Menschen erschießen wird. Ja, das war schwierig für die Polizei und für die Polizeiarbeit in der Lage. Und das hat der Präsident der Polizei Mannheim, Siegfried Kollmer, gestern Abend auf der PK dazu gesagt.
Das geht so weit, dass Bilder eingestellt werden von Menschen. Es wird behauptet, dass hier ist der Täter und der war es dann gar nicht. Also es ist sehr schwierig momentan, das muss ich wirklich sagen. Die Social Media ist eine tolle Errungenschaft der Neuzeit, aber das ist für unsere Lagen, insbesondere solche Lagen, im Moment extrem schwierig, dagegen zu halten. Wir haben das, denke ich, einigermaßen hinbekommen, aber es war eine schwierige Nummer.
Ja, die Polizei hat gestern das so versucht aufzufangen, wie eigentlich die allgemeine Strategie ist. Sie haben immer wieder den Stand der Ermittlungen gepostet, einige Falschmeldungen korrigiert, Fragen sachlich beantwortet. Und dazu gibt es ja bei der Polizei inzwischen geschulte Mitarbeitende Social Media Teams, die die entsprechenden Plattformen beobachten und dann je nach Lage entscheiden. Es gibt manchmal öffentliche Warnungen vor Falschinformationen. Manchmal werden auch die Accounts gezielt angeschrieben und im Nachgang kann es natürlich auch rechtliche Konsequenzen haben.
Ja, vielen Dank schon mal für diese Übersicht nach dieser Tat von Heidelberg. Jens Jessen, wenn Sie das hören, wenn Sie das erleben, wenn wir das ja immer wieder sehen, wir hatten den Amoklauf von München, wo das auch ganz massiv der Fall war. Ist das einfach die natürliche Begleiterscheinung von diesen kleinen Geräten, die alle in der Hand haben? Oder könnte man sowas einhegen, müsste man es zumindest versuchen?
Das halte ich für unmöglich. Also zunächst mal ist ja das Betratschen, Beklatschen mit Mutmaßungen und Spekulationen überziehen die natürliche Reaktion, fast eine anthropologische Konstante auf Nachrichten, die unklar sind. Das haben die Leute immer gemacht. Kaum passierte irgendetwas, dann haben die Leute behauptet, ohne irgendwas Genaues zu wissen, da ist wahrscheinlich das und das passiert und weiß ich schon und so weiter. Nicht? Das ist ganz normal. Eine universelle Neigung zu Dorfklatsch und Mutmaßungen und eben, aber das Problem ist natürlich durch die sozialen Medien und das Internet, dass man das eben so schnell und universell verbreiten kann. Nicht nur den Nachbarn oder dem auf der Straße, den man gerade trifft, sondern das wird dann in die Welt hinaus gepustet. Und das führt zu einer im Grunde vollständig unklaren, adressatenlosen Kommunikation. Mhm. Und wenn jetzt die Polizei auch glaubt, sie müsse darauf reagieren, vielleicht muss sie auch, dann entsteht natürlich nochmal so eine Art Rückkopplung. Also das ist nicht gut. Das ist ganz klar, dass das nicht gut ist. Aber es liegt, glaube ich, nicht an der Technik.
Es liegt nicht an der, ich meine, ja, andererseits könnte man natürlich auch da ansetzen, wenn die Technik, ich würde Ihnen da recht geben, etwas verstärkt, was offenbar in der Natur des Menschen liegt und etwas beschleunigt. Ich meine, wir hatten solche Debatten auch immer wieder. Also auch die Geschwindigkeitszunahme, die wir mit den verschiedenen Verkehrsmitteln hatten, die auf einmal da waren, haben dann irgendwie dazu geführt, dass wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt haben. Ich frage das auch mal, ich frage es in Ihre Richtung, aber ich frage es auch in Richtung Heike Bredol, ob es da vielleicht Erkenntnisse gibt, ob es denn Überlegungen gibt, technische Möglichkeiten, dass man da auch sagt, wir zögern da, wir bringen da eine Verzögerung rein, ein Ritardando, um irgendwie auch erstmal Raum zu schaffen.
Also ich habe jetzt gerade mit der Pressestelle von der Polizei nochmal telefoniert und die sagen, jetzt sowas, was jetzt denkbar wäre, Funkzellen abschalten oder so ist, dafür gibt es gar keine rechtliche Grundlage und der Aufwand und auch die zeitliche Verzögerung wäre zu groß, als dass das überhaupt helfen könnte. Deswegen gehen die im Moment einfach den Weg, dass sie sich beteiligen an diesen Diskussionen, dass sie die Diskussionen beobachten im Netz, dass sie da immer wieder versuchen, Sachlichkeit reinzubringen, die richtigen Informationen zu teilen und das natürlich auch in der Hoffnung, dass sie dann weitergeteilt werden, also dass die sich dann genauso schnell verbreiten oder auch verbreiten, sagen wir es mal so, wie die Tweets von den Menschen, die eben Desinformation verbreiten. Und er sagte auch, dass ja auch die Falschmelder häufig von der Twitter-Gemeinde selbst wieder eingeholt und demontiert werden. Dass es ja auch schon zumindest einige User gibt, die die Falschinformationen erkennen und dann auch kennzeichnen.
Das würde Habermas glücklich machen, Jens Jessen. Ne? Also wenn er sieht, die Twitter-Gemeinde zivilisiert sich selbst, kommunikatives Handeln.
Das tut sie nicht. Also nur ausnahmsweise. Sowas mag wohl auch vorkommen. Aber allgemein radikalisiert sie sich. Und dann eskalieren die Beschimpfungen. Nein, was ich mich eigentlich frage, ist, ob das gut ist überhaupt, wenn die Polizei sich da einmischt und ob es nicht am besten wäre, sie ignoriert das vollständig. Das ist sozusagen sodass ganz klar ist, das ist ein Raum, der ist ohne autorisierte, ohne behördliche, ohne polizeiliche Informationen.
Das finde ich jetzt nicht. Also diesen Hashtag von gestern lesen, fand ich das eigentlich gut, wie die Polizei das gemacht hat und immer wieder da so eine gewisse Sachlichkeit reingebracht hat. Und ich muss auch sagen, dass es schon sehr viel Kritik an verschiedenen Tweets gab, die auch ich als unangemessen empfunden habe. Also jetzt in Bezug auf gestern fand ich schon, dass es da eine gewisse Kontrolle durch die Gemeinde schon gegeben hat. Das ist natürlich nicht zu verallgemeinern, aber gestern fand ich das eben schon.
Interessant. Ne? Ich meine, es wäre im Prinzip ja auch diese Frage des persönlichen Umgangs damit. Also Jens Jessen, ich verstehe Sie da richtig. Letztendlich, was Sie der Polizei empfehlen, ist ja möglicherweise auch eine Empfehlung an alle, die das Gefühl haben, da finden Debatten, Diskussionen, Einordnungen nicht in dem Sinne statt, wie es sein sollte. Und das ist ja auch ein Phänomen, das beschrieben wird. Also dass gerade in diesen Diskussionsplattformen, gerade bei Twitter, sich die, sagen wir mal, gemäßigten, seriösen, vernünftigen Köpfe auch immer stärker zurückziehen.
Ja, absolut. Oder selber kindisch anstellen. Also ich kenne auch Kollegen, eben sogar auch eher aus dem Umfeld des wissenschaftlichen Publikationswesens, ja, gestandene Professoren, Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften, die auf Twitter plötzlich rumpöbeln. Das gibt es. Also meine Empfehlung natürlich viel eher als an die Polizei ist an uns, an unsere Kollegen, die Medien, Twitter nicht so ernst zu nehmen und nicht als etwas, über das man berichten muss oder als Anreger ernsthafter Debatten.
Okay, ich hoffe, Sie verzeihen mir, Jens Jessen, ich habe Sie vorhin angekündigt auf Twitter, dass Sie heute bei uns sind. Aber das ist ja die grundseriöse Information, der ist Bedarf.
Sie müssen ja, also niemand muss Twitter ignorieren, nur es ernst nehmen, also so wie manche unserer Kollegen ja tun und denken, man müsse etwas jetzt groß berichten oder behandeln als Thema, nur weil es auf Twitter zu einem Sturm geführt hat. Das finde ich so falsch.
Langsam sind wir so ein bisschen durch damit, aber es gibt immer noch ein paar erste Male. Zum ersten Mal ist heute Emmanuel Macron zu Gast beim neuen Bundeskanzler bei Olaf Scholz in Berlin. Andersrum gab es den Antrittsbesuch natürlich schon. Da sind Kanzler nicht anders als frisch Verliebte. Beliebtestes Reiseziel immer erstmal Paris. Jetzt aber Berlin. Jens Jessen, ich bleibe erstmal bei dieser Paarfrage, denn das ist ja politisch seit Adenauer und de Gaulle eigentlich so eine Standardfrage. Ne? Finden sich da zwei, die jenseits der politischen Fragen eine besondere Verbindung, eine, wie würde Helmut Kohl gesagt haben, eine besondere Chemie aufbauen konnten? Ihre Prognose für das Couple Macron-Scholz?
Eine besondere Chemie kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ich meine, beide sind nicht besonders groß gewachsen. Das macht sie sich vielleicht gegenseitig sympathisch. Das kann sein, sowas gibt es. Aber sonst, also Scholz, dessen Regierungstreiben Politik machen, was ich ja auch aus Hamburg kenne, im Wesentlichen darin besteht, sich nicht zu äußern, zu schweigen, undeutlich zu bleiben und die Sache dann durch Machtworte in Hinterzimmern zu entscheiden, ist gewiss das Gegenteil von Macron, der immer mit sehr offenem Visier antritt und sehr deutlich seine oder französische Positionen artikuliert und das gerne so mit einem gewissen Schneid macht.
Der
auch keine große Angst hat, sich angreifbar zu machen.
Genau, ich würde gerade sagen, einer, der gerne auch politisch ins Risiko geht. Ne?
Ja.
Sagen, ich wage mal, ich probiere mal in hochpolarisierten Zeiten eher Anti-EU-Stimmung zu sagen, ich mache einen Pro-EU-Wahlkampf und damit am Ende reüssiert. Das ist schon interessant. Ich bin auch mal gespannt. Ich finde, es ist ein komplett offenes Buch, nachdem Albrecht von Lucke hier gestern ja schon seine Scholz-Enttäuschung ausgedrückt hat. Ich will ja immer noch hoffen und weiß auch und weiß es aus Beobachterkreisen, die näher dran sind, dass Scholz ein Mann ist mit Agenda, der viel liest, der politische Konzeptionen hat. Vielleicht findet er ja mit diesem Macron zusammen, der dann für ihn sprechen kann.
Ist denkbar, ja. Also sicher ist, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam auftreten, dann übernehmen sie wie von selbst die Gesamtvertreterschaft Europas.
Können Sie ja jetzt schon mal proben. Es gibt natürlich ein bestimmtes Thema in dieser Situation, der Ukraine-Russland-Konflikt. Ich kenne die Statements natürlich noch nicht, die da kommen werden heute Nachmittag, aber ich ahne schon mal, da wird die Diplomatie beschworen, die jetzt nötig ist. Wenn ich richtig informiert wurde, Herr Jessen, dann haben Sie so Ihre Zweifel, ob Diplomatie eigentlich überhaupt noch hilft.
Naja, jedenfalls diese Art von Diplomatie. Das ist ja keine echte Diplomatie mehr, nicht? Also es werden auch schon Waffen bewegt, geliefert, wenigstens zugestellt und auch schon ernsthaftere Drohungen ausgesprochen. Nein, was ich mich frage, ist, ob es überhaupt sinnvoll ist, auf diesen russischen Truppenaufmarsch so alarmiert zu reagieren. Ob es nicht leider genau das ist, was Putin sich wünscht, der wie so ein ungezogenes Kind, was eigentlich auch nicht mehr weiter weiß, einfach mal randaliert, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wäre es nicht vielleicht besser gewesen, ihn da einfach so ein bisschen rumrandalieren zu lassen, solange er natürlich nicht anfängt mit einem seriösen Blutvergießen. Aber solange er da nur seine Truppen hin und her wandern lässt, hätte man das vielleicht einfach besser ignorieren lassen.
Interessantes Gedankenspiel. Das Risiko ist natürlich, dass man dabei eingeht, dass es eben auch anders ausgehen kann. Es erinnert mich.
Ja, aber dann ist es für das, da wir ja nicht wirklich, wir wollen ja unsererseits nicht wirklich einmarschieren. Das trauen wir uns gar nicht zu und... Das ist ja auch Quatsch, damit zu rechnen. Dann hätten wir immer noch Zeit genug gehabt, um einzugreifen mit unseren Möglichkeiten von Wirtschaftssanktionen.
Was Sie sagen, habe ich mal aus dem Mund eines Nahostexperten gehört, vor vielen Jahren, der gesagt hat, das Problem dieses Konfliktes ist auch die intensive Beschäftigung der ganzen Welt damit und dass wir mittlerweile von Thinktanks über diplomatischen Korps und allen möglichen Stellen zu viele Leute haben, die eigentlich sich zu intensiv damit beschäftigen und man müsste das einfach mal lassen, alle abziehen. Dann war es aber George W. Bush, der das, glaube ich, nicht bezugnehmend auf diesen Rat, aber doch irgendwie beherzigt hat. Und siehe da, es hat dem Nahostkonflikt nicht wirklich gut getan. Das macht mich so ein bisschen skeptisch.
Ja, kann auch sein, wirklich. Ich bin ja kein Hellseher. Aber irgendwie macht mich das unruhig. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir nehmen Putin etwas zu ernst. Oder wollen es vielleicht auch. Also ihm dient es zur narzisstischen Selbstbeschäftigung. Es befriedigt seine Egozentrik im hohen Maße. Aber die der Europäer vielleicht auch. Also dieses Vergnügen, mit dem wir die ganze Zeit mutmaßen oder feststellen, dass wir nicht so einig sind, ja, das ist auch so ein Lieblingsthema der Europäer. Und das ist aber gar nicht so gut, das so zu dramatisieren.
Bei den lieben Kollegen der Süddeutschen Zeitung konnte ich lesen, dass es noch etwas kahl und unpersönlich wirkt im neuen Kanzlerbüro. Die waren nämlich da Anfang der Woche zum Interview. Wenn Olaf Scholz vielleicht noch auf der Suche ist nach Einrichtungsgegenständen, es gibt da gerade eine Auktion. Und da werden allerlei Dinge aus den Beständen von Wirecard, der grandios betrügerisch gescheiterte Finanzdienstleister, da werden die versteigert. Und das wüsste ich gar nicht, wenn heute nicht Jens Jessen zu Gast wäre bei uns im Deutschlandfunk Kultur, der uns nämlich darauf hingewiesen hat und der sich dem Thema auch nähern wird, übermorgen in der neuen Ausgabe der Zeit. Lieber Jens Jessen, haben Sie was Schönes gefunden?
Naja, also was richtig schön ist natürlich nicht, aber also erstmal all das aus dem Gruselkabinett moderner Büroeinrichtungen, also der richtig teuren, die haben da nicht gespart, nicht? Das sind alles Vitra-Designmöbel und noch von irgendeinem anderen Hersteller eher des höheren Segments. Eben, dann gibt es reichlich Pflanzschalen für Bürogrünpflanzen, dann gibt es jede Menge Nespresso-Automaten und so weiter.
Ich habe hier auch gerade, ich habe es gerade mal aufgemacht. Wenn Sie mögen, können Sie sich das auch anschauen. Hämmerle.de, das ist die Auktionswebsite. Da gibt es zum Beispiel 4 Bänke, so für Terrassen oder für den Draußenbereich. Mindestpreis war 20 Euro. Immerhin gibt es jetzt schon 10 Gebote. Wir sind jetzt bei 70 Euro. Also es ist erschwinglich, was man da im Moment noch findet.
Man kann da sich noch was holen. Nein, aber was mich daran jetzt mal im Ernst, was mich daran fasziniert, ist etwas anderes. Also die Beute von Bankräubern, ja, die findet man dann irgendwann beispielsweise in einem Erdloch oder unter Dielen. Ja, oder wenn man fahndet nach einem Piratencoup, ja, dann findet man irgendwann das Wrack mit den spanischen Dublonen. Oder wenn die Polizei mal eine Razzia beim Neonazi-Milieu gemacht hat, dann türmen sich Berge von komischen Waffen. So, was findet man bei Wirecard? Ja, eben nichts. Nichts außer Möbeln, außer diesem Inventar. Ja, also auch nicht die schrecklichen Enterhaken und Waffen von Piraten, auch nicht Sturmhauben oder abgesägte Schrotflinten. Nix. Nur Büro. Aber nun, wenn man sich's ordentlich überlegt, muss man vielleicht sagen, das reicht schon. Organisation ist alles. Das Büro ist schon die Waffe. Und damit kann man eben einen solchen gigantischen Milliardenschwindel schon auf den Weg bringen. Es hat keinen Sinn, jetzt in den Rollschränken zu gucken, ob da irgendwie eine Glock 17 liegt oder irgendwas. Das ist es nicht. Der Rollcontainer ist schon die Waffe. Man darf das ja nicht vergessen, dass Wirecard ja seine Marktkapitalisierung zu Zeiten auf einen Wert weit oberhalb der Deutschen Bank hochgetrieben hat. Mit nichts als Büro.
Ich würde es vielleicht dann in Ihrem Sinne die Banalität des Büroschreckens nennen, die wir da vorfinden. Man kann aber natürlich auch zur Ehrenrettung von Wirecard, oh Gott, habe ich das gerade gesagt, aber zumindest davon ausgehen, dass nicht von vornherein der Betrug angelegt war. Also, dass auch diese Bürogegenstände irgendwann mal einen sachlich neutralen Grund hatten, dass sie angeschafft wurden und sie hätten auch für Gutes verwendet werden können.
Ja, natürlich, sicher, das kann man zugeben. Andererseits erinnere ich daran, dass 2001 sie ja auch schon mal insolvent waren. Und auch das hat Staatsanwälte auf den Plan gerufen. Also.
Ja, also wenn man jetzt irgendwas tun kann, um den Schaden ein wenig zu begrenzen und wenn Sie da, die Sie uns gerade zuhören, irgendwas finden, schauen Sie mal durch. Ich gucke gerade durch und nee, ehrlich gesagt, haben wir schon über die Collagen geredet, die es da gibt? Das ist wirklich ein Grauen ohne jegliche Funktion.
Ja, da gibt es so Wandpaneele, so irgendwie mit Motiven beschichtete Wandpaneele, wo dann aber netterweise zum Teil steht, Motiv noch nicht definiert.
Ja. Ja, ich hätte hier eine Collage, das ist Position Nummer 9, Mindestpreis 30 Euro, ist aber auch immerhin schon bei 150 Euro, es gibt 12 Gebote. Also Sie haben noch eine gute Woche Zeit, um mitzubieten. Ich glaube, Jens Jessen wird nichts ersteigern, ich auch nicht. Aber das muss ja nichts heißen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es kommt jetzt noch ein bisschen Konkurrenz auf bei der Bundespräsidentenwahl im Februar. Ein CDU-Politiker wird jetzt wohl doch kandidieren. Allerdings auf Vorschlag der AfD. Max Otte, bekannter Ökonom, bekannt auch schon seit einiger Zeit für seine Nähe zur AfD, aber nach wie vor Mitglied der Union und immerhin auch Vorsitzender der Werteunion, also des Kreises, der die CDU gerne wieder etwas rechter hätte. Auf die Idee gekommen ist die AfD und Timo Chrupalla hat das angekündigt. Tja, lieber Jens Jessen, erster Fall für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz, das ein bisschen zu sortieren, Ordnung zu bringen?
Ja, absolut. Ich meine, es ist natürlich ein schlauer Schachzug der AfD, sich einen CDU-Politiker auszugucken. Das ist eine Möglichkeit, die Partei so ein bisschen ins Schwitzen zu bringen.
Ja.
Andererseits, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, muss man sagen, dass bevor die AfD auftauchte, überhaupt als Partei vorhanden war, ist immer sozusagen am äußersten rechten Saum der CDU-Politiker gegeben hat, wie eben diesen Max Otte, der nie den besten Ruf hatte, die sowieso immer schon besser in einer dezidiert rechten Partei und nicht in der CDU untergebracht gewesen wären. Nur gab es diese Partei nicht. Insofern wäre es konsequent, wenn Merz sagte, so Junge, und nun hopp, springen, geht in das Nest, in das du gehörst.
Das ist ja immer so eine Sache, ne? Mit den Leuten, bei denen die große Mehrheit einer Partei denkt, eigentlich gehört ihr nicht mehr zu uns, die dann aber vielleicht aus einem gewissen Trotz heraus extra sagen, nein, ich gehöre zu euch, ihr seid das Problem, ihr habt euch zu sehr wegbewegt von den klaren Werten, Stichwort Werteunion. Ich finde ja interessant, wie Max Otte sich da verhält, der ja eigentlich sehr genau erkennen muss, wie da auch ein Spiel mit seiner Person gemacht wird von der AfD, der sich aber erstmal bedankt hat bei der AfD für die große Ehre. Das ist natürlich auch schon mal interessant, wenn man sich bei der AfD für so etwas bedankt und nicht dann denkt, oh Gott, was habe ich falsch gemacht. Und der sich aber wünscht, dass die CDU jetzt auch noch draufkommt und sagt, ja, dann ist es auch unser Kandidat. Das ist dazu auch noch weltfremd.
Ist es ja. Und das kann die CDU schlechterdings nicht machen. Und nicht nur aus letztlich ethischen Überlegungen, die ja den Kern dann ausmachten, sondern aus reiner Vernunft. Weil der größte Gegner für die CDU ist nun mal die AfD.
Ja, obwohl darüber könnte man wahrscheinlich stundenlang diskutieren.
Naja, was heißt Gegner? Ist vielleicht, ja, ich sag mal, die größte Bedrohung, die Gefahr, die Wählerwanderungsgefahr.
Gibt ja mittlerweile einige, die sagen, vielleicht einfach lieber rechts liegen lassen und gar nicht so viel damit beschäftigen. Aber vielleicht noch ein anderer Gedanke, Jens Jessen. Eins muss man den beiden Parteien, die jetzt nochmal alternative Kandidaten aufstellen, die Linke hat sich da ja schon erklärt und jetzt eben wohl auch die AfD, wobei Max Otte noch nicht abschließend entschieden hat, ob er das wirklich machen wird. Immerhin bringen sie etwas Konkurrenz und etwas Bewegung in einen Wahlgang, der natürlich trotzdem ganz klar für Frank-Walter Steinmeier entschieden wird, aber wo man sich ja schon fragen kann, warum gibt es eigentlich um das höchste Staatsamt so wenig Bewerbung und so wenig Alternativmöglichkeiten?
Ja, das ist natürlich unschön, das ist richtig. Dass nur durch diese Farben etwas Leben hineinkommt in diese Wahl, das ist traurig und unerfreulich. War früher nicht so, nicht? Es gab ja wahnsinnig interessante Bundespräsidentenkandidaten, wo man gar nicht so als nicht parteigebundener Bürger auch gar nicht genau wusste, wen man da lieber gehabt hätte.
Zu Gast heute hier bei mir war Jens Jessen, viele Jahre Feuilletonchef der Zeit, nach wie vor Autor für die Wochenzeitung. Lieber Jens Jessen, ich entlasse Sie jetzt in den Januar, der, ja, wir haben damit
immer
angefangen,
noch nicht zu Ende
immer
ist.
Noch nicht zu Ende ist. Wir haben uns bemüht, wir haben uns wirklich bemüht, ihn kurzweiliger zu machen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank Ihnen.